Heute reisen wir filmisch nach Frankreich. Und zwar in die Welt des Genre-Kinos der 50er bis 80er Jahre. Von Horror, Thriller, Abenteuer, Krimis, Kriegsfilm und Komödien ist hier alles enthalten. Vom 3. bis zum 12. Juli läuft im Kino des DFF die Filmreihe Cinéma Bis, Facetten des französischen Genre-Kinos. Dahinter steckt das Filmkollektiv Frankfurt, das dafür französische B-Filme zusammengetragen hat. Ich bin Laura Heinz, Redaktionspraktikantin in der Pressestelle des DFF und rede heute mit den Co-Kuratoren der Filmreihe Sebastian Schwittei und Lukas Dominik darüber, wie man solche Filmschätze überhaupt noch findet, warum der Komponist Philipp Saad im Fokus steht und vieles mehr. Lukas, Sebastian, herzlich willkommen.
Hallo.
Hallo, vielen Dank, dass wir da sein können.
Ja, freut mich, dass es geklappt hat. Ihr beiden habt die Reihe zusammen mit Christoph Dragstar kuratiert. Was genau verbirgt sich hinter der Bezeichnung Cinéma Bis?
Cinéma Bis bezeichnet im französischen Kontext, wenn man so möchte, das Genre-Kino, vor allem aber die B-Filme, also die einfachen kommerziellen Filme, die schematisch sind, vielleicht auch klischeebehaftet und vor allem eben zum wirtschaftlichen Erfolg führen sollen. Aber im weiteren Sinne auch im französischen Kino, auch die italienischen und die spanischen Filme. Also das, was man, glaube ich, auch allgemein unter Eurosploitation oder Eurocult zusammenfasst, vor allem eben von den späten 50ern bis eben in die 70er und 80er Jahre hinein.
Und warum habt ihr euch für das französische Genre-Kino der 50er bis 80er Jahre entschieden?
Also es gibt ja quasi schon ein Festival zum italienischen Genre-Kino, das Terza Visione. Da hatten wir schon irgendwie so seit Jahren den Plan eigentlich, dass wir mal ein französisches Festival machen. Und ja, irgendwie der Zeitrahmen, so die 50er bis so die 80er Jahre, deckt im Grunde ja so die Nachkriegs-Genre-Filmproduktion eigentlich sehr gut ab. Sowohl im italienischen Kino als auch im französischen Kino, also irgendwie wie bei Terza Visione, ist der Zeitraum auch immer so die 50er, so bis 90er Jahre. Das wollten wir in dem französischen Kino auch machen.
Passend, okay, ich freue mich. Welche Filme stehen denn im Programm und also welche RegisseurInnen und SchauspielerInnen dürfen wir uns denn freuen?
Es gibt einiges, auf das man sich freuen kann, einige große Namen auch. Unter anderem Regisseure wie Pierre Grandier-Defer, der mit zwei Filmen präsent ist, einmal Lacage, Der Ehekäfig und L'Etran. Dann auf der SchauspielerInnen-Seite kann man, glaube ich, sagen, dass wir sehr, sehr gut aufgestellt sind. Also auf zwei Filmen mit Romy Schneider sind zu sehen. Einerseits L'Etran, gerade schon erwähnt, und Les Vieux Fusils. Auch Lino Ventura ist zu sehen in mehreren Filmen. Catherine Deneuve. Es ist gar nicht so B-Film zum Teil.
So hört sich das an, genau.
Und wir haben auch wieder einen Film von Yves Boisset, zu dem wir vor 4 Jahren mal eine eigene Reihe hatten beim Filmkollektiv Frankfurt, wo wir, ich glaube, 12, 13 Filme von Boisset gezeigt haben. Und jetzt zeigen wir einen ganz späten von ihm, Radio Corbeau von 1989, ein Spätwerk, das wir damals in der Reihe nicht gezeigt haben.
Und wie seid ihr denn bei der Auswahl vorgegangen, um die perfekte Balance zwischen bekannten Gesichtern und völlig verkannten Filmen zu finden?
Ich glaube, diese Balance versucht man immer zu finden. Ob das gelingt, entscheidet das Publikum, würde ich sagen. Ich glaube, wir sind ganz, ganz zufrieden mit dieser Balance, was den Vorgang betrifft. Also wir hatten natürlich diese Idee orientiert oder inspiriert von Terza Visione, von Reihen, die bereits vom Filmkollektiv umgesetzt wurden, Yves Boisset, Alain Jessoir, erst letztes Jahr. Genau, aber wir haben dann erstmal angefangen zu brainstormen, zu gucken, was interessiert uns, haben dann relativ schnell unsere Interessenschwerpunkte gefunden, also Philipp Saad und eben bei mir jetzt die deutsch-französischen Beziehungen und haben erstmal relativ breit gesucht, Listen geschrieben, uns auch mit anderen abgestimmt, wo gibt's vielleicht Filmkopien, also so ein bisschen auf Verdacht. Und dann haben wir diese Liste an Andreas weitergegeben, der mal geprüft hat, was überhaupt verfügbar ist. Einiges war verfügbar, anderes leider nicht. Also Kopien, die man letztes Jahr noch zeigen konnte, problemlos wäre falsch gesagt, weil es schon auch die besonderen Bedingungen braucht, die das DFF bietet mit den Projektionsbedingungen, mit der FIOF-Mitgliedschaft. Genau, aber dann hatten wir diese Liste an verfügbaren Filmen und sind da dann Stück für Stück durchgegangen, was gut zusammenpassen würde, haben unsere jeweiligen Favoriten oder unsere jeweiligen Erwägungen für ein Gesamtprogramm zusammengetragen, geguckt, wo sind die Schnittmengen von Themen, die uns interessieren, von Filmen, die uns interessieren, und haben das dann Stück für Stück weiter austariert, um eben zu gucken, was für Genres sind repräsentiert, was für Filmtypen sind repräsentiert, welche Stars sind repräsentiert, was sind für Geschichten für Autoren, AutorInnen repräsentiert. Es sind dann eben doch vor allem Filmemacher, aber wir haben auch ein paar Filmemacherinnen dabei. Genau, und dann war es am Ende eigentlich ein ganz spaßiger Prozess, dieses Austarieren und dieses Versuchen, diese Balance zu finden, zu gucken, wie würden welche Filme zusammen funktionieren, in welchem Zeitrahmen funktionieren welche Filme zusammen, auch welche Jahrzehnte sind repräsentiert, welche Genres und so weiter. Genau, also ein langer, aber lohnender Prozess.
Und das populäre Genre-Kino wird oft als schematisch und kommerziell wahrgenommen. Es ist aber bis heute ein wichtiger Teil der Filmkultur Frankreichs. Warum ist das so? Worin liegt der Reiz des Genre-Kinos?
Also ich glaube, warum das so ist, liegt erstmal daran, dass es stimmt. Also Genre-Kino ist ja genau das. Also Genre kann man als Sets kultureller Konventionen zu Routine gewordenen Erzählstrategien und Darstellungsmustern verstehen. Gerade diese B-Filme sind das häufig, was auch einfach damit zusammenhängt, dass es kommerzielle Produkte sind, die möglichst große Einnahmen erzielen sollten, dadurch, dass sie eben anknüpfen, dass sie dem Publikum das geben, was es schon kennt, wofür es ins Kino kommt, das dann vielleicht auch genau das erwartet und das dann auch bekommen soll. Gleichzeitig ermöglicht diese ständige Wiederholung natürlich auch Variationen, dass es eben nicht immer das Gleiche ist, sondern dass bestimmte Stoffe, bestimmte Motive einfach neu variiert werden, dass sie aber auch vielleicht perfektioniert werden mit ständiger Wiederholung, dass man dann den Film vielleicht hat. Also dass es so eine Form der handwerklichen Perfektion gibt, aber gleichzeitig führt das natürlich dazu, oder kann das dazu führen, dass man versucht, das neu zu erfinden, dass man vielleicht auch neue Themen, neue Zugänge findet zu bestimmten Stoffen, neue, aber auch komplette Absurditäten findet. Das haben wir dieses Jahr nicht so sehr. Ich hoffe, das kann man in den nächsten Jahren noch ändern, also diese Kuriositäten zu finden. Und gleichzeitig kann das natürlich auch dazu führen, dass man so subversive oder persiflierende Filme hat. Und das ist natürlich immer noch ein wichtiger Teil der französischen Filmkultur, ist, ich glaube, auch der europäischen Filmkultur. Zeigt sich am gleichbleibenden Interesse oder am wachsenden Interesse momentan sogar am Genrefilm.
Es ist ja so, dass das Genre-Kino allgemein immer irgendwie sehr nah an der Zeitgeschichte eines Landes ist. Und gerade im Französischen, vor allen Dingen im Polizeifilm, finde ich, ist das französische Kino immer sehr, sehr gesellschaftskritisch und verhandelt auch Themen wie Korruption, auch Machtmissbrauch. Da sind, finde ich, die französischen Genrefilme immer halt sehr nah am Zeitgeist, an der Zeitgeschichte. Und an der Gesellschaft.
In welchem Verhältnis standen denn die Genrefilme und das Arthouse-Kino in der Zeit dann?
Das Genre-Kino und das Arthouse-Kino finden beide statt gleichzeitig und nehmen sich auch gegenseitig wahr. Also die Kritiker der Nouvelle Vague zum Beispiel waren ja auch explizit oder haben sehr, sehr stark das amerikanische Genre-Kino rezipiert, den Western oder das Melodram, haben selbst ja auch Filme gemacht, die in Genres figuriert haben. Auch Arthouse-Filme sind Genrefilme, bedienen sich bereits etablierter kultureller Muster, erzählerischer Konventionen. Da werden sie vielleicht nochmal stärker gebrochen, diese Konvention, und es ist eher diesen Kunstanspruch, also dass Film Kunst ist und dass diese Filme sich auch als Kunst verstehen, also was das auch artikuliert wird von den Filmemachern. Wohingegen das beim Genre-Kino sich also nicht ausgeschlossen ist, dass es einen Kunstanspruch gibt, aber dass es eben eher Produkt und Kommerz ist. Das ist anders als beim Arthouse-Film, wenn man so sagen möchte, nicht der Kunstanspruch im Vordergrund steht, sondern vor allem eben dieser kommerzielle Anspruch, mit den Filmen möglichst hohe Einnahmen zu erzielen. Und wenn man sich unseren Titel ansieht, Cinema Bis, Fragezeichen, soll das diese Idee von Genrefilm auch ein bisschen in Frage stellen. Also wir haben schon auch diese B-Filme, dieses Cinema Bis, aber es sind ja auch einige Filme dabei, die vielleicht eher dem Kunstkino oder dem Mainstream-Kino zuzurechnen sind, aber eben auch als Genrefilme funktionieren. Das alte Gewehr, Les Vieux Ficelles zum Beispiel, ist einer der erfolgreichsten Filme seines Kinojahrs gewesen, mit, ich meine, über 3 Millionen Zuschauern. Aber ist natürlich auch ein Film, der mit Genrekonventionen arbeitet, des Kriegsfilms, des Rape-and-Revenge-Films. Und auch andere Filme, die wir im Programm haben, sind nicht explizit B-Filme, auch wenn man sich die Besetzung ansieht. Also ich hatte es ja schon angedeutet, Romy Schneider, Lino Ventura. Das sind keine kleinen Filme, keine unabhängigen Filme in diesem Sinne, aber eben auch Filme, die sich in Genres bewegen. Und uns hat auch interessiert, was bedeutet es, diese Filme als Genrefilme zu lesen? Und ja, auch ein bisschen diese, was man in Deutschland, glaube ich, so U- und E-Kultur, also Unterhaltung und ernsthafte Kultur unterscheidet, zu hinterfragen. Und auch dem Publikum, sage ich mal, diesen Impuls weiterzugeben, zu gucken, was ist eigentlich Genre-Kino, was ist eigentlich Unterhaltungskino, was ist ernsthaftes Kino und ob diese Entscheidung überhaupt noch, diese Unterscheidung überhaupt noch von Relevanz ist.
Wir haben ja auch ein paar Filme im Programm, die so ganz ambivalent zwischen den Genre und Kunstkino irgendwie stehen, wie irgendwie Possession zum Beispiel, ja, der ja sowohl als recht blutiger Horrorfilm als auch als irgendwie Kunstfilm Hommage an Bergmans Szenen einer Ehe funktioniert. Da haben wir viele Filme, die so ein bisschen janusköpfig sind.
Und das Filmkollektiv, das zeigt die Filme ja auch konsequent im analogen 35 mm Originalformat. Warum ist dieses analoge Erlebnis gerade in diesen Genrefilmen so wichtig für das Publikum?
Also dem Publikum und uns ist es, denke ich, einerseits wichtig, weil das auch Kino als performatives System erfahrbar macht, als historische Kulturtechnik, die eben den Kinoraum benötigt, den Filmvorführer, die Filmvorführerin, die Filmkopie und den Projektor als Maschine, die dann den Film auch ästhetisch erfahrbar werden lassen im Akt der Projektion. Und gleichzeitig ist jede Filmkopie natürlich auch ein Objekt mit einer gewissen Aura, das seine eigene Geschichte erzählt, dem sich seine eigene Geschichte einschreibt. Und auch so wird zum Beispiel im Zustand der Kopie auch klar, wie der Film behandelt wurde, wie er rezipiert wurde, wie er auch eingesetzt wurde. Also wenn das eine abgespielte Kopie ist mit vielen Kratzern und Regen und die schon rotstichig geworden ist und Klebestellen hat und so weiter, zeigt das auch was oder sagt das etwas aus darüber, dass dieser Film wirklich viel gespielt wurde, dass es nicht um ein Kunstobjekt geht, sondern um ein kommerzielles Produkt, was eben so lange gezeigt wird, bis es nicht mehr zeigbar ist. Es gibt ja auch diese Idee vom Grindhouse-Kino in den USA, wo auch das französische Genre-Kino relativ präsent war, wo Filme wirklich auch na, gemahlen wurden. Also die sind gelaufen und gelaufen und gelaufen, bis sie dann eben nicht mehr laufen konnten. Das ist, denke ich, bei manchen Kopien bei uns auch. Also es gibt bessere und schlechtere Kopien. Wir haben uns um schöne Farben und möglichst wenige Kratzer bemüht. Aber es sagt natürlich trotzdem auch was aus darüber, wie diese Filme in Archiven auch gelagert werden. Wie viel Wert wird denen auch beigemessen? Und so, indem man eben die 35 mm Kopien zeigt, lässt sich auch noch mal was erzählen über die Überlieferungsbedingungen und die Geschichte der Filme und ihre Rezeption. Und unser Publikum schätzt das, denke ich auch. Ich denke, gerade im DFF gibt es ein Publikum, das das schätzt, wenn man die Filme sehen kann in ihrem Originalformat. Und gleichzeitig gibt es vielleicht auch so den Wunsch nach so einer analogen Medienerfahrung. Vielleicht kann man das auch vergleichen zum Vinylboom betrachten, dass dieses ja unmittelbare, lebendige Erlebnis auch was ist, das ein breiteres Publikum und auch ein jüngeres Publikum durchaus sucht und wertschätzt.
Ja, ich freue mich auch auf jeden Fall immer, wenn die Filme in 35 mm gezeigt werden. Ein großer musikalischer Schwerpunkt der Reihe liegt auf dem Filmkomponisten Philipp Saat. Welchen atmosphärischen Stempel hatte dem französischen Kino aufgedrückt, dass sie ihm so viel Raum gibt?
Also zum einen ist es ganz wichtig zu sagen, dass Philipp Sard über 200 Filme mal vertont hat. Zwischen irgendwie 1970 und ungefähr 2010 stößt man eigentlich ständig auf ihn. Er ist so quasi der französische Ennio Morricone. Und es ist toll, über seine Filmografie quasi das französische Genre-Kino kennenzulernen. Also wenn man sich mit seiner Filmografie beschäftigt, bekommt man quasi alles mit. Er hat für die größten Regisseure gearbeitet, für Claude Sauté, für Yves Poisset, für Alain Corneau. Und er ist halt auch ein Komponist, der eine sehr, sehr anspruchsvolle Klangsprache kultiviert. und das auch sehr, sehr interessant, die mit Jazz immer vermischt. Und das kann man besonders schön hören in unserem ersten Film in der Reihe am 8. Juli, Les Choix des Armes, die wohl als eine seiner besten Filmmusiken der 80er Jahre gilt.
Ein zweiter Fokus beleuchtet die deutsch-französische Geschichte als thematische Konstante. Wie sehen die deutsch-französischen Kinobeziehungen aus und wie finden sie ästhetisch und inhaltlich in den Genrefilmen Ausdruck?
Also diese inhaltliche Konstante, die du beschreibst, liegt vor allem in den späten 60ern, frühen 70er Jahren, wo der Zweite Weltkrieg und vor allem auch die Besatzung ein wichtiges Thema geworden ist im französischen Genrefilm, was sich bei uns in drei Filmen abbildet: L'Étrange, Les Vues Ficelles und L'Armée des Ombres. Ein Melodram oder vielleicht melodramatischen Mitteln, auch mit Musik von Philippe Sartre, die sehr präsent ist. Das alte Gewehr, relativ drastischer Kriegsfilm, der an eine historische Begebenheit angelehnt ist, das Massaker von Oradour, und L'Armée des Ombres als Film über eine Geschichte der Résistance, eine Literaturverfilmung, die aber auch irgendwo so ein persönlicher Zugang von Melville ist zu seinem Bezug zur Résistance. Also es ist in ganz verschiedenen Genres beleuchtet, diese Beziehung, vor allem eben die Okkupation, und es sind auch die, also wir haben jetzt im Programm geschrieben, französisch-deutsche Beziehung, also es ist bewusst diese französische Perspektive auf die französisch-deutsche Geschichte, auf diese Besatzung, die in Deutschland, glaube ich, gar nicht so präsent ist und es deswegen auch lohnt, diese Filme in Deutschland zu sehen und zu zeigen, weil es einfach eine andere Perspektive ist, die in der deutschen Erinnerungskultur, deutschsprachigen Erinnerungskulturen nicht so präsent ist. Und ansonsten gehen die deutsch-französischen Filmbeziehungen natürlich sehr weit zurück. Also schon vor dem Ersten Weltkrieg waren französische Filme in deutschen Kinos zu sehen. Oder das, was damals die Kinoorte waren. Bereits in der Weimarer Republik gab es erste Koproduktionen. Noch in den 30er Jahren gab es Koproduktionen. Auch die DEFA, die staatliche Filmproduktionsgesellschaft der DDR, hat mit französischen Produktionsfirmen zusammengearbeitet in den 50ern, und natürlich hat das dann nicht aufgehört. Also auch in der Bundesrepublik, wo es natürlich noch mal viel präsenter war. Das zeigt sich zum Beispiel auch bei Les Vues Ficelles, dass eine deutsch-französische Koproduktion ist, aber in Deutschland ganz anders wahrgenommen wurde, auch noch mal, also anders in der BRD als in der DDR. Und bei Possession zum Beispiel ist es auch so, es ist eine deutsch-französische Koproduktion, die eigentlich ein ganz gutes Beispiel dafür ist, wie auch Genrefilme entstanden sind. Europäische Genrefilme nämlich häufig als Koproduktion. Wir haben auch einige deutsch-italienische Koproduktion im Programm. L'Armée des Ombres zum Beispiel ist eine, wie wir offiziell schon erwähnt, deutsch-französisch, und L'Étrange ist auch französisch-italienisch. Also das heißt, dass es häufig Filme mit internationalen Besetzungen und internationalen Produktionszusammenhängen entstanden sind. Possession sogar nochmal in einem besonderen Sinne, möchte man sagen. Ich meine, das ist ein französisch-deutscher Film von einem polnischen Regisseur, Żuławski. Also sieht man, dass es eigentlich schon nicht mehr bloß deutsch-französisch ist, sondern europäisch. Und bei Possession ist auch noch mal ganz interessant, dass wir eine Kopie haben, die im Englischsprach-originalsprachig ist, aber sowohl deutsch als auch französische Untertitel hat. Also hier zeigt sich auch noch mal die Rezeptions- und Distributionsgeschichte des Films in der Kopie.
Okay, und begleitend zu der Filmreihe findet am Samstag, den 11. Juli, eine Podiumsdiskussion statt. Wer ist denn für das Gespräch eingeladen und über was wird diskutiert?
Unter anderem sind eingeladen Dr. Marion Hallé, die über Romy Schneider promoviert hat und auch vorher L'Étrange einführen wird, und Andreas Beilharz aus der Kinoabteilung des DFF. Es wird einerseits darum gehen, wie das französische Genrekino oder auch das deutsch-französische Genrekino in deutschen und französischen Archiven überliefert ist, wie es zugänglich ist, in welchen Formen es zugänglich ist. Also wo findet man die originalsprachlichen Fassungen? Wo findet man die deutschsprachigen Synchronfassungen, von denen es auch einige gibt? In welchen privaten, in welchen staatlichen Archiven liegen die? Wie ist der Zugang? Ich hatte schon angedeutet, dass wir relativ früh auch eruiert haben, welche Filme sind überhaupt zu zeigen und welche sind nicht zu zeigen. Beispielsweise die Filme von Jean Rollin sind eigentlich ganz entscheidend für das französische Genrekino. Aber die Filme, oder die jetzt auch nicht kürzlich zu sehen waren, zum Beispiel bei Terza Visione, auch diesen internationalen Tag für eine Weile, wo europäische Genrefilme zu sehen waren, die waren einfach nicht greifbar für uns. Also wir zeigen die Filme ja möglichst auch in Originalfassung, das ist auch nicht immer möglich, weil die Kopien eben nicht greifbar sind. Also das Podium auch die materiellen Bedingungen unserer Reihe nochmal reflektieren und einem breiteren Publikum Einblick geben darin, wie eigentlich das Deutsche und einem breiteren Publikum nochmal Einblick geben, wie das französische Kino und im weiteren Sinne auch das europäische Genrekino überliefert und zugänglich ist, wie man es vermitteln kann. Also wie kann man diese Filme vermitteln, ohne Kopien zu haben, die man zeigen kann? Der zweite Schwerpunkt der Diskussion soll darauf liegen, inwieweit diese französischen Genrefilme, die die Okkupation erzählen, wie die vor dem Hintergrund einer deutsch-französischen Erinnerungskultur verstanden werden können, diskutiert werden können, ob die vielleicht sogar tatsächlich ein gemeinsames kulturelles Erbe darstellen.
Auch am 11. Juli läuft der Thriller Lagasse von Christine Pascal aus dem Jahr 1984. Der Film handelt von einer, ich sage mal, schwierigen Dreiecksbeziehung. Auch für diesen Film hat Philipp Saat die Musik komponiert. Vor dem Film gibt es noch ein Gespräch. Um was wird es denn hier gehen?
Da werden wir uns darüber unterhalten, wie man sich dem Schaffen von Philipp Sartre nähern kann. Er hat ja über 200 Filmmusiken komponiert und das Gespräch trägt den Titel Die Exploration eines Schaffens. Und da werden wir uns darüber unterhalten, wie man sich so ein sehr umfangreiches Filmmusikwerk erschließt. Ja, also über die Filme zunächst mal, also indem man es zum Beispiel chronologisch schaut und dadurch eigentlich irgendwie das ganze französische Genre-Kino in der 70er und 80er, in der 90er Jahre kennenlernt. Oder aber auch über Tonträger. Also es gibt auch in den letzten 10, 15 Jahren viele Labels, die die Filmmusiken von Sartre auf CD veröffentlichen. Und auch über diese Tonträgerkultur kann man irgendwie sich Sartre nähern. Und da werden wir uns auch über die Labels unterhalten, die seine Filmmusiken veröffentlichen.
Okay, letzte Frage. Welcher Film aus dem Programm ist euer ganz persönlicher Geheimtipp, den man unbedingt auf der großen Leinwand gesehen haben muss?
Ich denke, das ist natürlich eine schwere Frage, immer, was ist der Geheimtipp, der Favorit? Also für mich ist es, denke ich, Le Vieux Fusil, das alte Gewehr oder Der Abschied in der Nacht, der einerseits ein unglaublich beeindruckender, intensiver Film ist, der auf eine historische Begebenheit referiert, die in der deutschen Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg, denke ich, nicht so präsent ist. Also ja auch nochmal was in diesen Diskurs beiträgt, auch wenn er in den letzten Jahren ein bisschen sichtbarer geworden ist. Und gleichzeitig auch, weil er eine sehr interessante Rezeptionsgeschichte hat. Französisch-westdeutsche Koproduktion, die in Frankreich sehr erfolgreicher Film war, der auch immer noch im cinephilen Gedächtnis präsent ist. In Westdeutschland, in der BRD, stark zensiert ins Kino gekommen, nicht wirklich im cinephilen Gedächtnis geblieben. Geradezu vergessen, würde ich sagen. Und in der DDR ist er unzensiert in den Kinos erschienen. Unter dem Titel Das alte Gewehr wurde es auch eigens synchronisiert. Da wird es auch eine spannende Einführung geben von Dr. Andrea Erkenbrecher, die das einordnet, inwiefern dieser Film tatsächlich Bezug nimmt auf Oradour und auch nochmal diese verschiedenen Rezeptionslinien nachzeichnet. Also was sagt das auch über die Erinnerungskultur in der BRD aus, über die Erinnerungskultur der DDR und in welchem Spannungsverhältnis die vielleicht stehen und was das auch noch heute interessant macht für unsere zeitgenössische Erinnerungskultur?
Ja, und für dich, Sebastian?
Ja, ich denke, Le Choix des Armes, der am 8. Juli läuft, ist schon einer der ganz starken französischen Genrefilme dieser Zeit, der halt auch die ganz großen Stars dieser Zeit vereint. Und er hat eine großartige Filmmusik von Philipp Sartre. Und es gibt vor dem Film auch eine Einführung, auf die ich schon sehr freue, von einem Sartre-Spezialisten, Stefan Schlegel. Und ich freue mich auch sehr auf Lagars, da das tatsächlich eine meiner liebsten Musiken von Sartre ist, die zu dem sehr, ja, irgendwie abgründigen Thema des Films eine sehr, sehr kunstvolle Musik liefert, die auch viel mit Soloinstrumenten wie Trompete und Akkordeon arbeitet und ja, dieser quasi Rohheit des Films, was sehr, sehr Kunstvolles und was sehr irgendwie Zärtliches entgegensetzt.
Super, dann Lukas, Sebastian, ganz lieben Dank, dass ihr hier wart und uns diese Einblicke in eure Arbeit gegeben habt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und ganz viel Erfolg bei der Filmreihe.
Dankeschön.
Vielen Dank. Bis Freitag im Kino.
Das war mein Gespräch mit Lukas Dominik und Sebastian Schwittay vom Filmkollektiv Frankfurt. Wir haben gesprochen über die von ihnen co-kuratierte und durch den deutsch-französischen Bürger vorgeförderte Filmreihe Cinéma Bis, Facetten des französischen Genrekinos, die Schwerpunkte Philipp Saat und die deutsch-französische Beziehung im Film und weshalb man diese Filme im 35 mm Originalformat gesehen haben muss. Wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, Romy Schneider, Isabelle Adjani oder Catherine Deneuve auf echter knisternder 35mm Kopie zu erleben. Die Reihe läuft vom 3. bis zum 12. Juli im Kino des DFF. Es gibt auch eine Dauerkarte für alle 14 Filme. Infos und Reservierungen findet ihr auf der Seite des DFF. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal im Podcast Alles ist Film, dem Podcast des DFF.